Buch gewinnt den Deutschen Buchpreis und ist für 5-6 Wochen vergriffen.
Ja.
Weil,
Ist schon eine Weile erschienen.
Am Mittwoch ist der Preis vergeben worden.
Am Montag. Ja, Montag. Ich habe gehört, irgendwie wird jetzt vergeben und danach.
Genau, die Holländerin hat es gekriegt.
Ja.
Und also von der Grundhandlung ist das gar nicht so uninteressant, aber wohl, ich fand eine Beschreibung schön, wenn Lars von Trier und so David Lynch zusammen einen Film machen.
Und das in dem Buch.
Und ein Buch pressen. So, und alles in indirekter Rede durchgängig.
Oh, das muss nicht schlimm sein, aber...
Ich fand es bei Die Vermessung der Welt schön.
Da fand ich es gut. Aber so. Da hat Kimmer natürlich auch mit diesem Witz gespielt.
Ne? Ja, richtig. So, der Witz wird da jetzt nicht so viel vorkommen. Ah, nein, aber der Punkt ist, die Verlage haben die Druckereien so runtergewirtschaftet, weil sie quasi, wir nehmen mal nur 1.000. So. Und auf einmal gewinnt das Ding den Preis. Mhm. Jetzt bräuchten wir bitte 100.000 nächste Woche. Wie?
Das würde ich dann widersprechen.
So haben es die Druckereien gesagt.
Wir sehen ja jetzt aktuell Dan Brown, der wird ja auch nicht nur in einer 1.000-Auflage auf den Markt geschmissen worden sein.
Da reden wir von, also Dan Brown-Größe, das ist, also da hast du jedes Jahr 3 Bücher, die in dieser Größenordnung rauskommen, mit so einer Startauflage. Dann musst du aber, oder sagen wir mal, 5 oder,
na? 5.
Wo du sagen kannst, ich kann schon mal selbst für eine kleine Buchhandlung 10 Bücher vorbestellen, die krieg ich los.
Ja. So. Ja, Kapazitäten einfach buchen. Na, du kannst ja bei den
Druckereien. Wenn du jetzt sagst, guck mal, das ist das Hansa-Programm, dann ist die Holländerin nicht das erste Buch, wo du sagen würdest, wir nehmen mal 5.000 bis 10.000, mal gucken, was passiert.
Eher nicht.
Weil im Zweifel musst du sie weghauen, aber dann wollen sie es halt schnell wieder. Dann soll es schnell gehen plötzlich. Und die Druckereien werden quasi, so ist der Standpunkt der Druckereien, es wird so wenig wie möglich von der Qualität und vom Geld her ausgegeben. Das ist auch nachvollziehbar. Verlage müssen auch wirtschaftlich handeln. Aber eben so kleine Margen, dass es sich für die Druckereien kaum lohnt. Und so sind auch viele Druckereien gestorben. Und das führt dazu, dass du jetzt, was weiß ich, noch 10 große Druckereien hast in Deutschland. Ja, wenn die gerade ausgelastet sind mit anderen Sachen, dann gerade der Lux-Verlag.
Das ist edel gedacht, aber ich finde ja, die Druckereien, das ist denen ihr Job. Die müssen mit solchen Sachen rechnen und damit rechnen die jedes Jahr auch. Diese Verpreise haben einen Impact auf den Buchmarkt, ist ja klar, soll ja auch. Ist ja auch, deswegen gibt es ja auch so viele Preise. Und dass dann die Verlage reagieren müssen, ist klar. Die können nicht mit solchen hochliterarischen Titeln in eine 15.000er Startauflage gehen. Das geht einfach nicht. Ne? Das ist ja auch Ressourcenverschwendung.
Ja.
Und bei der Elminger ist es momentan so, also bei Hansa, bei den Holländerinnen, wird gesagt 2 Wochen. Das glaube ich nicht. Das sind also durchaus längere Zeiten. Kritisch sehe ich es immer bei solchen Titeln wie bei Götz Ali jetzt bei dem neuen zum Beispiel. Der ist seit 6 Wochen nicht lieferbar. Also da warte ich dringend drauf, dass da und was kommt. Der
war aber von vornherein groß eigentlich.
So, und das ist eine Fehlkalkulation vom Verlag. Und vielleicht auch spielt da auch Druckkapazität eine Rolle. Aber bei solchen literarischen Titeln, die plötzlich einen Preis kriegen, das ist fast nicht absehbar. Und das ist Geschäft. Da müssen die Druckereien irgendwie mit umgehen, das irgendwie disponieren. Mhm. Und da muss auch die Öffentlichkeit erwähnen werden, finde ich.
Wie war es? Götz Ali?
Ja.
Götz
Ali, wie konnte das geschehen?
Genau.
Tolles Buch. Ich habe die ersten 200 Seiten schon.
Hast du das schon?
Ja.
Ja, du hast es schon. Okay.
Das habe ich sogar hier gekauft.
Ja, ich hatte nämlich eins. Ich weiß.
Weil ich wette mit euch, beide Bücher kriegst du bei Amazon.
Nein,
weil das wäre.
Wenn du das jetzt rausfindest, bin ich richtig sauer. Da wäre ich richtig böse. Also da kannst du nichts dafür, aber das ist wirklich.
Ich weiß, ich mich auch mal so das Gefühl, dass so bestimmte Kontingente generell für abgegeben werden.
Kannst du nachgucken, Amazon 5 bis 6 Wochen.
Hast du geschaut?
Ich gucke bei ganz vielen Sachen immer mal nach. Okay. Ich recherchiere auch über Amazon.
Ich habe keinen Empfang hier. Ich kann leider nicht gucken.
Das sind die Mittelaltermauern hier. Tut mir leid.
Weil Amazon hat 2 Nachteile. Ich glaube, die Verlage sind clever genug, denen das immer erst 3-4 Tage später nach den Buchhandlungen zur Verfügung zu stellen. Also du wirst es bei Amazon...
Von Anfang an.
Nee, aber ich krieg's ganz oft dort einen Tag, wenn ich dann mal gucke, steht der Tag später drin. Entweder ziehen sie es dann nochmal vor, das ist möglich, aber diesen, wie soll ich es denn ausdrücken, dass du das wirklich quasi hufescharrend um 9:01 Uhr hier vor der Tür stehst und sagst, jetzt, wir haben... das ist nicht so oft der Fall.
Bei Amazon kriegst du dann halt, weiß ich nicht, wann der kommt, der Lieferant, zwischen 14 und 19 Uhr.
Ja, ich kenne das ist jeden Tag jemand anderes. Ich habe noch nie jemanden zweimal gesehen.
Auch schön.
Ja.
Also. Die Frage ist natürlich, wie viele Leute stehen heutzutage noch hufescharrend vor einer Bibliothek oder einer Bücherei?
Also mindestens einer, das bin dann ich.
Ja.
Also wenn du nicht wärst, Max, bestimmt.
Dann also, ist die Frage, wie viele davon dann bei Amazon wirklich auf dem Button sagen, oh, ich muss das vorbestellen, das Buch, ich muss mir das vom Amazon-Mann muss ich mir das liefern lassen. Wobei dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass der das einfach entweder irgendwo in den Hausflur unten reinwirft oder sonst wo abliefert.
Hat es bei uns mal, wir haben ja diesen Aufgang, diese Treppe, die quasi noch außerhalb ist,
ja.
Da hat er es unterhalb dieser Treppe hingelegt, dann bin ich dort runter, drunten rumgekrochen. Ich dachte mir,
kriegst du dann ein Foto neuerdings, ne, von der Ware?
Ja, ja, beim letzten Mal hat er meinen Briefkasten fotografiert. Das war nett.
Mir schreibt er dann immer eine SMS, komme nicht ins Haus.
Mach die Tür auf.
Ja, die ist offen und da gibt es die Klinge. Also, naja.
Da kriegt man ein Foto. Das wusste ich noch nicht. Aber ich bestelle ja auch nicht so oft.
Ja, es sind bei mir eher so Kleinigkeiten wie, ich brauchte ein neues Kabel für irgendwas. Ja, und ich bin ja Prime-Kunde. Dementsprechend, es ist am Folgetag da.
Das klappt auch wirklich?
Das klappt
das habe ich mich immer gefragt, ob das wirklich funktioniert.
In 9 von 10 Fällen.
In 9 von 10 Fällen, okay.
Weil wir auch den Vorteil haben, dass ja in Leipzig das große Verteilzentrum ist.
Ja.
Und die haben ganz viel da.
Ja, das ist natürlich ein Punkt, ne?
Das wird bis Dresden übrigens. Also das
Leipzig ist nah genug dran. Aber versucht das mal hier in der Uckermark.
Gut, die haben Berlin.
Bin ich selten.
Auch richtig. Rügen.
Auf irgendeiner kein Amazon-Verteilzentrum?
Ja, das ist eine gute Frage.
Vielleicht in Hamburg oder so. Die werden vielleicht bestimmt von Hamburg.
Aber von Hamburg bis Rügen.
Ja, auch das dauert ein bisschen. Aber ey, das ist in 3 bis 4 Stunden geht das.
Aber meistens ist ja zwischendurch, sind da noch andere Menschen auf der Strecke.
Okay.
Oder bleiben dort.
Ja.
Auf der Strecke.
MacPom hatte doch das Problem, dass bei denen mal die Autobahn dort zusammengebrochen ist, wo das Loch plötzlich in der Autobahn war.
Ja, das.
Und dann konntest du nicht mehr dort langfahren und musstest die ganze Zeit diese Bundesstraße an Riebnitz-Dammgarten vorbei Richtung, wie heißt das, Greifswald, weil dort dieses wunderschöne Ozeaneum ist.
Ja.
Und dann tuckerst du dort schöne Stunde 20 mal quer durch.
So eine Probleme hat nicht nur MacPom. In Brandenburg und Südbrandenburg ist eine Bahnlinie neu gebaut worden, damit der Zugverkehr da volle Kante drüber brettern kann. Das mussten sie jetzt wieder einschränken, weil der Boden zu feucht ist und die Bahnstrecke absinkt. Kann man vorher wissen, muss man nicht vorher wissen, aber
die A72 von Chemnitz nach Leipzig
sollte
2005 oder so fertig sein. Die ist noch immer nicht fertig, weil man festgestellt hat zwischendurch, verdammt, das ist ja Moorboden. Lief ja schon ewig die 95 lang, aber das war ja schon zu DDR-Zeiten ein Problem. Natürlich nicht mit in der Kalkulation drin, dass das passieren kann und dass du da anders den Untergrund bebauen musst, damit das hält. Dementsprechend, 20 Jahre über der Zeit, so eine gute
Hält Sache. Mit anderen guten deutschen Bauprojekten.
Dann möchte ich eine Sache noch erzählen, wenn wir schon mal bei Autobahnen sind.
So, okay.
Die A15 von Cottbus nach Forst. Ich weiß gar nicht,
irgendwann
habe ich dir schon mal erzählt.
Ich bin halt die ganz schlecht im Autobahn-Game. Ich kann mir den ganzen A4 kenne ich.
Immerhin. Das ist die in der Ende der wichtigen. Das ist halt nur, also die A15 war eine von Hitlers Panzerstraßen, schön im Osten, damit sie dann dort reinkommen. Und die DDR hat auch lange nichts gemacht. Also das war auch bis nach der Wende war das größtenteils wirklich noch Hitlers Autobahn gewesen. Betonplatten. Die sind natürlich irgendwann aufgeplatzt, große Lücken dazwischen. Irgendwann mussten sie es nach der Wende machen, haben sie die Autobahn das erste Mal dicht gemacht. Und dann dachten sie sich, okay, wir bleiben bei Betonplatten, wir haben was super Tolles und dann haben sie riesengroße, so 6 Meter Platten oder sowas, das waren verlegt. Hightech-Beton und alles, haben die Autobahn wieder aufgemacht und dann hat es 2 Winter gedauert. Da sind an den Stoßkanten die Ecken abgebrochen. Das heißt, du hast alle 6 Meter gehabt. Haben sie die Autobahn also ein zweites Mal dicht gemacht. Genau, haben sie die Autobahn ein zweites Mal dicht gemacht und haben Asphalt drüber gezogen. Weil das ist jetzt besser wahrscheinlich als Beton. Autobahn wieder auf und dann fiel jemand auf, jetzt hast du 10 cm Asphalt drauf. Die haben aber die Leitplanken nicht mit angehoben. Also die Autobahn quasi ein drittes Mal dicht. Und dann haben sie gleich den Grünstreifen in der Mitte wieder neu gemacht. So, und jetzt erklär mal einem Westdeutschen, weil das wurde ja damals so schön diskutiert, warum die den Soli bezahlen. Wenn man bei uns es nicht schafft, von Anfang an eine Autobahn neu zu
bauen. Fairerweise muss man aber sagen, Autobahnen werden vom Bund bezahlt und gemacht. Das ist deren Problem.
Ja, klar. Aber es ist halt lächerlich.
Und das ist auch wahr.
Philipp. Gut, wollen wir?
Ja. Dann haben wir noch ein paar Autobahngeschichten.
Noch ein paar gute Autobahngeschichten. Und damit herzlich willkommen zum Freundlich Spitz Literaturpodcast Folge 202.
Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir natürlich wieder die wunderbar über Autobahn informierten Max Bringmann und Alexander Röske. Herzlich willkommen.
Wir sind wahr. Grüße.
Hallo. Und, Entschuldigung, ich falle dir direkt in dein Hallo. Und ganz besonders möchte ich mich und freue ich mich, dass wir heute nicht zu Hause an unseren Schreibtischen sitzen, sondern wieder einen Gast haben, beziehungsweise wir sind zu Gast, nämlich bei der wunderbaren Ines Kliesch. Hallo.
Hallo.
Im Buchladen Bücherwurm, habe ich das
gesagt. Buchhandlung Bücherwurm, ganz genau.
In Grimma. Vielen Dank, dass wir zu Gast sein dürfen.
Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid.
Heute haben wir, hast du uns ein Buch mitgebracht?
Ja.
Und zwar Christine Bilkau, Halbinsel. Darüber wird es heute zu viel zu sprechen geben, wie ich jetzt in der Vorbesprechung und auf der Autofahrt mit Alex hierher schon festgestellt habe. Und dann fangen wir gleich an. Als allererstes mit unseren Fragen an unseren lieben Gast, würde ich sagen, bevor wir dann zum eigentlichen Buch kommen.
Jawohl. Also wir fangen mit der ganz simplen Frage an. Nee, nein, noch nicht nein. Die Fragen. Wir müssen erstmal noch was über unseren Gast erzählen.
Stimmt. Erst erzählen, dann fragen.
Du hast vollkommen recht. Wir haben uns kennengelernt natürlich hier in der Buchhandlung, ja. Denn ich bin hier Stammgast, fairerweise, und sind dann hin und wieder ins Gespräch gekommen und dann, muss man sagen, haben wir gefragt. Aber jetzt interessiert natürlich unsere Hörer auch, was hast denn du davor alles so gemacht?
Also ich bin gelernte Buchhändlerin. Ich habe in Hamburg in der größeren Buchhandlung Heimann gelernt. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit für mich. Danach habe ich gedacht, ich kann nicht Buchhändlerin bleiben und habe dann studiert. Ich habe tatsächlich Geschichte studiert, ein Semester, habe dann aufgehört. Aber nicht wegen der Geschichte, sondern wegen der Kommunikationswissenschaft, die noch dabei war. Das war mir dann zu viel. Habe dann Buchhandel Verlagswirtschaft studiert. Das ist so eine Spezial-BWL in Leipzig an der Fachhochschule. Dann habe ich 3 Kinder gekriegt, soll ich das jetzt alles erzählen? Ja. Dann habe ich eine Zusatzqualifikation zur Literaturpädagogin gemacht. Dann habe ich angefangen, wieder im Buchhandel zu arbeiten, eben hier in dieser Buchhandlung bei meiner Vorgängerin. Und 2023 habe ich die Buchhandlung übernommen, dann von ihr.
Ach, noch ganz frisch sozusagen?
Ja, ich bin noch frisch im Inhaberinnenamt.
Aha. Mhm. Ganz kurz, Literaturpädagogik.
Ja.
Bist du jetzt die bessere Deutschlehrerin?
Nein, ich bin die den Spaß hat mit den Kindern. Ihr müsst die Noten geben. Ich bin die den Spaß hat und Literaturprojekte macht, wo Kids auch also wirklich mitziehen. Ich muss die Schullektüre nicht machen. Nee, ich Leseklubs. Ich leite 2 Leseklubs gerade aktiv. Ich habe vorher mit Grundschulkindern Projekte gemacht und bin dann sozusagen ein bisschen mit hochgewachsen. Und die beiden Leseklubs, das ist auch echt eine tolle Sache. Das macht richtig, richtig Spaß.
Und da kommen auch wirklich nur die Spaß, also die ja. Vorher ausgewählt wurden von den Lehrern, die sozusagen Spaß daran
die
haben?
Die sich das selber einwählen. Und das ist auch so ein bisschen so, bei dem einen Leseklub ist das auch, der ist an der Schule angebunden als GTA und ist so ein bisschen so eine eingeschworene Gemeinschaft. Also wir laufen eigentlich so ein bisschen separat auch. Zumal wir auch ein schönes Projekt haben. Wir sind bei der Jugendjury vom Jugendliteraturpreis mit dabei. Und das ist natürlich echt cool, so als Projekt.
Ja, das ist toll. Was ist GTA?
Ganztagsangebot. Okay. Das sind so die AG, was früher AG hieß und so Zirkel und sowas. Hm.
Da wollte ich nämlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Evas Leseklub.
Ja, das ist der eingeschworene Kreis.
Damit wir da auch nochmal Werbung für machen. Was ist der andere Lesekreis?
Der andere heißt Buchflüsterei und die sind ein bisschen jünger. Das,
wie viel ist ein bisschen jünger?
Also die Buchflüsterei sind so 7. bis 9. Klasse und Evas Leseklub ist, meine Jüngste ist, glaube ich, 9. Klasse bis 12.
Okay.
Mhm. Oh, da kommen ja schon richtig gute Texte mit den
ja.
Lesen. Das ist ja schon.
Das ist richtig toll.
Debattierclub.
Das ist schon literarisches Gespräch auf einem gewissen Niveau und die sind auch die Buchflüsterei arbeitet auch für einen Preis, also für einen Buchsommer-Lesepreis von dem Bibliotheksprojekt Buchsommer Sachsen. Und wenn die so diskutieren, welche Bücher ihnen wichtig sind und welche wir da nominieren für diesen Preis, für diese Preise, da sind die echt auch sehr ernsthaft dabei. Also auch mit, also durchaus erstaunlich immer, mit welchem Verantwortungsbewusstsein auch die da rangehen. Das ist echt toll.
Und Oberschule und Gymnasium oder?
Ich habe in jedem der Leseklubs eine Oberschülerin dabei. Leider nur eine. Und ich habe ehrlich gesagt auch nur einen einzigen Jungen dabei in beiden Leseklubs. Momentan. Das ist schade. Da habe ich eine Theorie zu.
Oh ja, bitte.
Ich weiß nicht, ob ihr die bestätigt. Ihr seid nun die Ausnahme.
Diese Theorien sind die Sache unseres Podcasts.
Super. Also meine Theorie ist, dass Mädchen lesen sichtbarer und reden vor allen Dingen mehr drüber. Die sind sehr, sehr schnell im Austausch über die Bücher. Das sieht man ja auch an dem New Adult-Zeug und sowas. Da ist ja ganz viel Austausch. Mhm. Und ich glaube, dass Jungs, ich glaube es halt nur leider, ich habe es noch nicht überprüfen können, ich glaube, dass die weniger mitteilsam sind. Dass die schon lesen und schon auch das Reflektieren, aber nicht so gern in Gruppe und sich nicht so gern äußern dazu. Und dann kommt erschwerend dazu, dass halt diese die Mädchen eben vorne dran sind da und dann, wenn Jungs in der Gruppe sind, dass die nicht so zu Wort kommen. Es ist schon ein bisschen das Klischee, aber es ist schon so.
Wäre das ein Klischee, wenn ich sage, die Mädchen sind vielleicht nicht nur kommunikativer, sondern kommunikativ auch besser drauf?
Offener? Meinst du mit besser? Oder was wenn, meinst
was,
du mit
ja, besser? Was ist besser?
Genau. Ich meine, naja, wenn man über ein Buch spricht, musst du ja deine Gedanken irgendwie zu Worte bringen. Und ich glaube, dass Mädchen gerade in dem Alter das vielleicht eher können als Jungs. Ja,
die sind vielleicht näher an den Jungs, Emotionen dran.
Die Jungs weil, vielleicht deswegen eher ein bisschen gehemmter sind. Und, weil du sagst, ich gebe dir
recht.
Möglich. Dass Jungs nicht so kommunikativ sind, aber das muss ja auch einen Grund haben, dass sie eben nicht so kommunikativ sind und vielleicht ist das.
Ich würde sagen, das ist immer abhängig von der Peer Group. Wenn du einen Freundeskreis hast, der liest, auch als Junge, und bei dem du auch drüber sprichst, nimmt sich das überhaupt nichts. Aber quasi als Outsider in eine Mädchengruppe reinzugehen und da auch zu bleiben, ist einfach schwierig. Würde ich jetzt in dem Alter durchaus sagen. Ich
check noch nicht, dass das eigentlich total gut ist.
Ja. Ich meine, das ist ein Fehler.
Das ist literally ein Fehler für sie. Also, do it.
Ich habe das halt beobachtet, weil ich ja ein bisschen mit hochgewachsen bin, mit Grundschulkindern. Da ist das wirklich noch pari-pari gewesen mit den Jungs. Und da waren, ich habe mit denen so Buchvorstellungen geübt und wir haben irgendwelche Ausflüge gemacht oder so. Und da mussten die auch so in Kommunikation gehen mit da, wo wir halt hingehen. Wir waren in der DB und solche Sachen. Und da waren die Jungs genauso aktiv dabei wie die Mädels. Und dann hatte ich noch eine Gruppe, das war aber wirklich nur ein Jahr, die waren so 12. Und da wurde das dann schwieriger. Da haben die Jungs sind dann so ein bisschen in so eine Reihen, nicht, also abgedriftet klingt jetzt falsch, das ist das falsche Wort, aber die sind so, die stecken dann in irgendwelchen Fantasy-Welten drin. Also das war jetzt das eine Beispiel, ein Schüler eben Warrior Cats, der wusste dann, wie jede Katze in jedem Band heißt, also ganz genau. Und das finden die Mädchen ein bisschen langweilig. Die wollen sich über die Themen unterhalten und die Jungs stecken in den Welten, also diese Jungs, mit denen ich da zu tun hatte, die steckten in diesen Welten drin und da gab es keinen Berührungspunkt mehr. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, vielleicht geht es da auch auseinander.
Das kann ich aber nachvollziehen.
So dieses Fantum und das schon, das ist immer wieder vielleicht bei dir, dass das eben so, dass die das schon anders auf eine andere Ebene heben können, die Mädels.
Dass die da schon weiter sind. Aber ich kann das verstehen, in dem Alter war ich auch, die Bücher, die ich gelesen habe, ich war voll drin.
Ja,
da,
ist ja schön.
Da war nichts mit abstraktem Lesen und Leser, nee, überhaupt nicht. Da war ich voll dabei und da ging's, habe ich mit jedem mitgelitten oder auch nicht mitgelitten oder mich geärgert oder was auch immer. Also das war wirklich so Page-Turner-mäßig lesen. Die Bücher konnten gar nicht dick genug sein. Also so Bücher unter 600, 700 Seiten habe ich gar nicht genommen, weil ich dachte, das ist ja viel zu schnell vorbei, muss irgendwas. Ja,
aber das ist eine ganz wichtige Phase in der Lesesozialisation, dass man so einen Bereich hat, wo man dann wirklich richtig, richtig, richtig abtaucht, tief, um dann wieder rauszukommen und überhaupt diese Metaebene zu schaffen, dass man es hinterfragt, wie ist das aufgebaut und warum finde ich das denn jetzt so cool?
Aber es ist spannend. Aber es wäre dann natürlich auch spannend, die dann natürlich zusammenzubekommen, die Gruppen in irgendeiner Form. Mhm. Aber wenn die natürlich nicht passen wollen, in ihrem Gesprächsinteresse, dann ist das natürlich schwierig.
Also das ist natürlich mit Varianzen, ne? Also ich habe auch sehr aktiv, diese zwei Jungs hatte ich jetzt bei Evas Leseklub waren, also der eine hat jetzt Abi gemacht, der ist jetzt raus und die zwei, die sind echt super toll. Also die sind wirklich auch gut dabei und die sind auch sehr integriert und die sehen auch die Vorteile an dem Sozial, am Leseklub mit Mädchen.
Generell müsste es das mehr gehen. Leseklubs, Club der Toten Dichter.
Ja.
Deswegen eine ganz tolle Sache. Wir kommen zu den Einstiegsfragen. Die erste Frage, du kennst die Fragen ja grob schon. Ja. Was liest du gerade?
Also ich habe bis heute Mittag Christiane Bilkau noch mal gelesen. Logischerweise, ich muss ja jetzt drinstecken, damit ich hier was sagen kann dazu. Aber ich freue mich schon auf heute ganz spät abends, wenn ich dann wieder an den Uwe Jonsson ran kann. Es liegt gerade Ingrid Baben der Erde auf meinem Nachttisch. In Reminiszenz. Ich habe das schon ein paar Mal gelesen, weil ich es so schön finde. Und wir bereiten eine Veranstaltung vor über Klassiker. Und da komme ich jetzt endlich mal wieder zum Klassikerlesen. Und das tut richtig gut. Drunter liegt die Deutschstunde.
Da arbeite ich noch dran. Da habe ich jetzt irgendwann mal die ersten 20 Seiten gelesen. Mhm. Aber dann kam irgendwas anderes dazwischen. Und seitdem, es wird irgendwann in den Sommerferien mal wieder die Deutschstunde.
Es lohnt sich total.
Ich habe das schon mehrfach gehört. Ich fand, es las sich auch ganz gut, aber irgendwie.
Das ist ja ein langfristiger Plan in den Sommerferien. Wir haben jetzt gerade Herbstferien.
Ich muss die großen Klassiker immer in die Sommerferien legen, damit ich ungeteilt meine Aufmerksamkeit darauf legen kann. Wenn ich abends mal 20 Seiten lese, kann ich nicht reingehen.
bin ich ganz bei dir. Ich habe meinen Don Quixote jetzt auch wieder zur Seite gestellt. Ich habe die Hälfte geschafft vom ersten Band. Und das habe ich in den Sommerferien geschafft. Und danach waren die Ferien vorbei und keine Chance mehr.
Das ist aber auch ein bewundernswertes Projekt, finde ich. Don Quixote ist auch sprachlich schon spröder.
Ja, okay, also der Punkt war ja, ich wollte entweder Krieg und Frieden lesen oder Thomas Mann.
Oh,
Buddenbrooks,
hast du Don Quixote gelesen?
Oder Don Quixote. Das waren so die drei, die ich mir für den Sommer vorgenommen hatte. Und dann habe ich gelesen, dass Thomas Mann, bevor er angefangen hat, die Buddenbrooks zu schreiben und bevor er den Zauberberg geschrieben hat, auch Don Quixote gelesen hat. Und da dachte ich mir, naja, klar, dann fange ich natürlich auch vorne an, bevor ich ihn dann lese. Das hat im Endeffekt vielleicht gar nichts miteinander zu tun, aber.
Wenn es der Thomas sagt.
Wenn's da, nee, aber da dachte ich mir, ich stand davor und dachte mir, ich brauche jetzt eine Entscheidungshilfe. Die liegen so alle drei gleich auf. Und Mittelalter, ne? Mittelalterlicher Roman, ist natürlich schon ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig. Ja, Entschuldigung.
Du musst auf eine einsame Insel, aber du darfst einige Bücher mitnehmen. Sagen wir mal 3 bis 5. Welche Bücher nimmst du mit?
Also, da habe ich jetzt schon lange drüber nachgedacht. So, es ist echt schwierig. Ich würde einen Tolstoi mitnehmen, aber ich konnte mich noch nicht ganz entscheiden. Ich würde wahrscheinlich Krieg und Frieden mitnehmen. Das habe ich zwar schon gelesen, schon zweimal, aber das würde ich nochmal lesen, weil das habe ich, also da habe ich noch viel zu entdecken drin, glaube ich. Also heißt, ich habe es nicht so ganz verstanden. Also ich müsste es nochmal nacharbeiten. Dazu bräuchte ich aber ein Geschichtslexikon, glaube ich. Das müsste ich auch mitnehmen. Also ist das der große Plotz? Ja, den würde ich wahrscheinlich so. Und dann wollte ich immer schon mal lesen, habe ich noch nicht, Josef und seine Brüder von Thomas Mann. Das muss dann auch mit, dafür brauche ich aber auch die Bibel. Also somit habe ich jetzt schon, also Krieg und Frieden ist bei mir zweibändig, zählt zweibändig als zwei Bücher. Okay, Buch, ja. Also habe ich jetzt 4. So, und dann brauche ich noch was fürs Herz, also nicht nur für den Kopf. Und da, das ist ganz schwierig, da würde ich wahrscheinlich irgendwas wie Jane Austen mitnehmen oder so. Also ja, fürs Herz. Ja.
Das ist schön, wie sich so Stück für Stück, wie jeder Gast irgendwie ganz andere Typen Bücher auch mitnimmt. Ne? Unser letzter Gast hatte ja einfach nur Sachbücher. Einfach nur Sachbücher. Habe ich endlich mal Zeit, damit noch mal das zu
hören. Wenn ich mal ein paar gute Geschichten brauche, dann das Alte Testament.
Ja, das verstehe ich aber. Das finde ich total nachvollziehbar.
Ich finde, das Alte Testament krankt am Anfang daran, dass diese ganzen Familien aufgezählt werden, wer wie viele Kinder hat und welche Kinder die wieder hatten. Und das fand ich etwas.
Man darf ja blättern, man muss ja nicht.
Das tut mir aber so im Herzen weh. Also ich will dann schon, wenn alles lesen. Das Problem ist halt, bei dem alles breche ich dann nach 3, 4 Seiten ab, weil ich sage, nee. Das ist mir mein Leben zu schade.
Und das auch noch so in Spalten gelesen.
Das ist halt ja gut, das Neue Testament liegt immer noch auf dem Nachttisch. Also das lese ich jedes Mal so ein bisschen, wenn ich mal Richtung Bett marschiere.
Bei solchen Sachen liest immer eine kommentierte Ausgabe.
Ja.
Weil wenn du das ohne irgendwie Zusatzinformationen liest, dann passiert genau das. Das macht alles keinen Sinn. Wenn du aber Infos dazu bekommst.
Ich habe ja erstmal einfach angefangen. Ich habe mir ja davor eine Kinderbibel gekauft.
Das fand ich immer noch gut. Das ist wirklich.
Weil die Geschichten sind ja super. Es ist halt sprachlich jetzt manchmal ein bisschen anstrengend. So, wenngleich die Quotables da sind. Also man kann da schon hin und wieder mal einen zitieren. Das ist schon ganz nett.
Kommst du in die Schule früher? Ich hab wieder einen.
Ja, ich finde gute Sätze, das muss man der Bibel einfach mal zugutehalten, die gibt es da zuhauf. Also,
oh ja.
Dementsprechend, aber wir wollen nicht von der schwierigen Frage ablenken. Wie wir gehört haben, kennt unser Gast die Fragen. Dementsprechend habe ich natürlich jetzt nochmal umdisponiert. Und ändere meine letzte Frage. Was ist dein Zweitlieblingsfußballer?
Oh, mein Zweitliebling? Oh, boah. Da muss ich jetzt erstmal überlegen, wie viele Namen ich kann von Fußballern. Also mein Lieblingsfußballer, wollt ihr aber zwar nicht wissen, aber sage ich trotzdem, ist mein Sohn, der hat nämlich Fußball gespielt. Mein Zweitlieblingsfußballer, das ist natürlich jetzt familiär ein bisschen schwierig, wenn ich sage, der Lorenz, weil mein Mann hat auch Fußball gespielt. Also die sind auf Platz 1, okay? Platz 2, ich fand ja den Namen Günther Netzer immer so toll, aber ich weiß, der hat Fußball gespielt, oder?
Der hat Fußball gespielt.
Nehmen wir den?
Den können wir nehmen.
Gut.
Finde ich, völlig in
Ordnung. Also ich habe jetzt keinerlei Ahnung, was der Mensch eigentlich so getan hat für den Fußball, aber es ist sehr, ein sehr wohlklingender Name.
Also so wie du das jetzt die Frage angegangen bist, ist ja grandios. Ne? Wieso? Platz 1 einfach mal die Familie setzen,
ja.
finde ich mega.
Ne? Und ja, dann, weißt du, wie viele Stunden ich an diesem Fußballfeld gestanden habe beim Loch, bei meinem Sohn?
Vollkommen okay.
Frage jetzt mit einem Buch oder ohne?
Ey, kann ich das erzählen? Ja, Story? Ja. Also, der war so zweiten, dritten Klasse hat er angefangen und er musste immer zu solchen Kinderturnieren fahren und die sind ja tödlich langweilig. Ne? Also die spielen da immer so 8 Minuten. Ne? Also entschuldige Max, aber es ist wirklich.
Ich habe bei vielen dieser Turniere entweder mitgemacht oder als Schiedsrichter mitgemacht, teilweise auch nur zugeschaut. Ich kenne das.
Ja, also man sitzt und dann sind die mal dran und 2 Stunden später sind die nochmal dran. Dann sind die 10 Minuten später wieder dran. Also das ist auch kein Rhythmus oder sowas drin. So. Und ich hatte oft die kleine Schwester noch mit im Schlepptau. Bei diesem Turnier in Glauchau hatte ich sie mit dabei. Und ich musste ja mit der auch noch irgendwas machen, die ist 3 Jahre jünger. Und da hatte ich Harry Potter dabei zum Vorlesen, weil wir gerade dabei waren, die ganzen Harry Potter-Bände zu lesen. Und habe mich da hingesetzt und habe Rahel und Lorenz das vorgelesen in der Pause. Und immer, da kamen dann so ein paar Kinder mit dazu. Und die anderen Eltern, die haben ganz komisch geguckt. Weil die haben das nie gemacht. Die haben nie den Kindern vorgelesen. Und das hat mich so gewundert, weil das für mich immer normal war, dass ich da irgend so ein Buch mitgeschleppt habe oder Geschichten erzählt habe oder sowas. Und ich saß an diesem Rand und hab mich so unwohl gefühlt, dann auch so beobachtet und also, weil ich an diesem Fußball nicht so, also ich habe mich echt richtig falsch gefühlt. Das war ein bisschen hart auch. Aber sie haben auch verloren dann vielleicht deswegen.
Aber die anderen Eltern waren vielleicht einfach nur, die haben mit sich gerungen.
Wahrscheinlich.
Am liebsten auch sich daneben setzen und zuhören und eine gute Geschichte hören. Und haben sich aber so ein bisschen, kann ich nicht, also muss ich das so ein bisschen abfällig beäugen.
Kann sein, dass keiner hat sich getraut, das Handy rauszuholen, wenn dort jemand mit einem Buch sitzt.
So habe ich das noch gar nicht gesehen.
Mhm. Ganz positiv.
Dann war es eigentlich positiv.
Ja. Die haben sich dann lieber weiter gelangweilt am Spielfeld dran, weil denen geht es ja auch nicht besser.
Nee,
ich meine, die stehen ja auch da 8 Stunden rum.
Die haben das auch so kommentiert immer. Und da kann ich ja, ich kann ja die ganzen Begriffe nicht. Also deswegen stand ich da immer so und dachte, worum geht's jetzt? Wo ist der Ball? Ah, dort. Und dann habe ich mir diese andere Beschäftigung gesucht. Und ich habe gedacht, die haben jetzt ein bisschen übel genommen. Aber wenn du so sagst, das stimmt, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht wäre das, wenn ich das öfter gemacht hätte, ich habe es mir dann nicht mehr getraut tatsächlich. Also dann war auch die Fußballkarriere von Lorenz zu Ende irgendwann. Also ich hatte nicht mehr so viel Gelegenheit. Vielleicht wäre das dann anders geworden. Buch zum Fußball. Es gibt ja das literaturpädagogische Projekt Kicken und Lesen in Baden-Württemberg. Das wurde mal eine Weile, fand statt, dass man speziell Jungs Fußballmannschaften angesprochen hat, dass man mit denen literaturpädagogisch was macht. Und das hat eine Bekannte von mir auch mit durchgeführt. Das muss ziemlich gut gewesen sein. Ziemlich fetzig. So.
Ja, klar. Muss ja abholen, wo sie sind. Ne?
Ja.
Die Jungleser.
Ich habe mir immer die Fußballspiele alle angeguckt, weil ich Fußball einfach insgesamt interessant finde. Ich musste da jetzt nicht groß mit kommentieren. Ich habe einfach bei Jugendfußball, 2., 3. Klasse, ist das natürlich schwierig, weil meistens bewegt sich ein Pulk durch die Halle oder eben über den Platz. Aber wenn es dann ein bisschen größer wird, dann ich kann auch immer Fußball so gucken. Also wenn irgendwo ein Fußballspiel im Fernsehen kommt, ich schaue immer Fußball. Könnte ich zu jedem sich bietenden Augenblick tun. Mich langweilt das nicht.
Das ist nie. Ja so weißes Rauschen.
Das ist ja, hey, ich mache das ja auch in meiner Freizeit so. Also auch am Rand sitzen und mir das Spiel angucken. Ich finde es einfach schön.
Man muss auch Fußball lesen können, habe ich festgestellt.
Definitiv.
Weil das, also diese ganzen, also es geht ja ganz viel, diese Positionsgeschichten und sowas, das muss man ja erstmal erfassen können, was da eigentlich gerade passiert.
Ja, aber das ist, glaube ich, bei jeder Sportart so. Also ob man, wenn man American Football schaut oder Basketball und Handball und wie auch immer, alle haben ihre eigene Grammatik und ich würde trotzdem sagen, dass 99% der jeweiligen Fans das Spiel nicht wirklich verstanden haben. Zumindest nicht vollumfänglich.
Nicht auf strategischer Ebene.
Nicht auf taktischer Ebene zumindest.
Ja. Ich glaube, viele gucken einfach zu und lassen sich unterhalten und
die wissen zwar, was abseits ist, aber danach hört es halt auch schon auf. Und das ist aber auch nicht schlimm, das macht ja diesen Sport so aus, dass alle zumindest wenn WM oder EM ist, dann Fans sind und mitschauen und mitgucken und mitreden, das ist doch witzig. Ich finde das völlig
okay. Dort ist es okay, sich von Emotionen diktieren zu lassen. Ja, das ist so, bei einer wissenschaftlichen Debatte sollte man das nicht machen. Aber hier ist es okay, also bei Fußball, also bei Sport generell ist es schön,
dass man von Emotionen getragen werden kann. Das soll so bleiben, gerne. Da muss man nicht immer auf Fakten, deswegen gibt es ja die Diskussion, war kein Abseits, war kein Elfer. Ja, das ist so auch vollkommen in Ordnung. Das lebt ja auch davon, dass man sich dann streiten kann.
Fairerweise, Alex ist ja mit mir schon mal im Stadion gewesen. Wir waren bei Dynamo zusammen schon im Stadion gegen Hamburg, das weiß ich noch.
Da waren wir jetzt mehr im Stadion. Mhm. Jetzt
trifft er das. Aber der Punkt ist aber ein anderer. Diese Emotion teile ich eben nicht.
Ja.
Ich kann ja. Ein Spiel mir einfach, ohne einen Mucks zu sagen, die ganze Zeit angucken.
Du warst der eine statische Block.
Ja, ich gucke mir das Spiel halt an und dann brüllen alle, ist doch gelb. Ich so, nein, würde ich jetzt nicht geben. Das ist halt problematisch, wenn du in so einem Fanblock drin sitzt, der Einzige bist, der es versucht dann so
analytisch
zu lesen. Ist ein bisschen schwierig, aber damit kann ich auch leben. Ich war da schon immer der Spielverderber und damit.
Ja, aber ganz ehrlich, so fühlen sich mittlerweile auch Impfdebatten an, also von daher.
Also ich glaube, das geht jetzt wirklich ein bisschen weit.
Aber kommen wir zurück zur Literatur.
Ich sagen, kennt ihr dieses Video irgendwie auch so im Stadion, wo die dann eine Choreografie machen, irgendwelche Schilder hochhalten und irgendwie, keine Ahnung, derjenige, der dort abgebildet ist, eine Zahnlücke hat. Weil der drunter steht, irgendwie das Schild eben nicht hochhält. Das ist Max gewesen.
Das ist gut möglich.
Ja. Okay.
Ich habe noch einige kleine, nein, auch große Off-Topic-Fragen. Weil wie oft hat man die Möglichkeit, mit einer Buchhändlerin zu sprechen?
Also jeden Tag in Buchhandlungen, wenn ich das so sagen darf, ja, aber so über Details.
Genau.
Da traut man sich immer nicht.
Da traut man sich am Anfang nicht. Einfach an,
ja.
Wie verdienen Buchläden Geld?
Indem sie Bücher verkaufen?
Die Frage, die man sich dann stellt, ist, jedes einzelne Buch bringt einzeln Geld? Oder bezahlen die Verlage so extra was oder?
Nee.
Deswegen,
nee. Nee,
was
nee.
Ist
also,
das genaue Konzept dahinter?
Also es ist tatsächlich so, jedes einzelne Buch zählt und es gibt hier nichts mit irgendwelchen Sonderboni-Zeug oder sowas, sondern wir haben durch das Buchpreisbindungsgesetz haben wir eine sehr, sehr stark eine starke Regulierung auf der Preisseite. Wir dürfen ja auch keine Rabatte geben und so weiter. Also und die Verlage, wir haben auch so Beschränkungen in Zugaben. Die Verlage dürfen auch nur in bestimmten Bereichen uns bevorteilen, sozusagen als einzelne Buchhändler. Wir kaufen die Bücher zum Ladenpreis ein und bekommen auf den Ladenpreis einen Rabatt. Und um diesen Rabatt, da verhandeln wir drum. Und da gibt es sogar Regularien, wie viel bestimmte Warengruppen Rabatte, Höchstrabatte in bestimmten Warengruppen, also ich denke jetzt an Schulbuch zum Beispiel, da darf es nicht mehr als 25% sein, dass die Verlage an die Buchhandlungen geben, sowas. Und bei den normalen Büchern, die in Buchhandlungen stehen, sind es so, also es gibt so einen Grundrabatt, so einen Empfehlungsrabatt von 40%, aber das kann auch ein bisschen höher sein. Und es gibt immer auch Player im Buchmarkt, die wollen das über die 50%-Grenze zerren, den Rabatt, was natürlich sich dann für die Verlage auch wirklich schlecht auswirkt. Mhm. Im Endeffekt ist der Buchhandel als eigenes sozusagen wirtschaftliches Biotop konzipiert. Ich würde sagen, es ist ein solidarisches System, weil es wird genau geschaut, dass die drei Stufen, die wir haben, also Verlag, Zwischenbuchhandel und Buchhandel, also Ladenbuchhandel, Verkaufsbuchhandel, Sortimentsbuchhandel, dass die alle was vom Spaß haben, von dem Geld, was dabei rumkommt. Und wir sind natürlich auch im Produktpreis gibt es ja wirklich Grenzen. So, und das gleicht sich ein bisschen aus, dadurch, dass es die Buchpreisbindung gibt, gibt es keine Rabattschlachten. Das ist die Rettung des unabhängigen Buchhandels tatsächlich. Also falls das mal fallen sollte, weiß ich nicht so richtig, wie das dann tatsächlich gehen sollte. Wir sehen es ja auch in anderen Ländern, wo das passiert ist, dass es wirklich da ein massives Buchhandlungssterben gab. Und diese Konditionenverhandlungen, die werden zum Teil, je größer die Buchhandlung ist, natürlich für die Verlage auch, siehe Amazon einkauft, das wird natürlich auch relevanter dann, ne? Mhm. Und es wird darauf geachtet, es wird darauf geachtet bei den Verlagen, dass die kleinen Buchhandlungen nicht benachteiligt werden. Ich habe allerdings schon immer mal mich beschwert, wenn ich zu spät beliefert werde. Also Fourth Wing habe ich zu spät bekommen. Und ich habe auch, ich glaube, es war auch Fourth Wing, welche ohne Farbschnitt bekommen. Und das ist tatsächlich momentan ein Problem, wenn man die Zweitauflage bekommt von diesen schnellgehenden, hart beworbenen Titeln, wenn kein Farbschnitt mehr dran ist. Also solche Sachen passieren schon, ja. Also es ist in System, wo keiner reich wird, aber alle was davon haben.
Klingt wirklich nach solidarisch. Ja.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Max die Frage stellt, aber das würde mich jetzt interessieren. Mhm. Wer bestimmt denn die Bücher, die ich vorne im Verkaufsraum finde?
Ich?
Was machst du? Nach welchen also Kriterien?
Also wir hier machen das so, dass ich tatsächlich den Einkauf mache, aber meine Kolleginnen haben natürlich Mitspracherecht, weil die stehen ja auch da vorne und müssen die Bücher vermitteln oder vermitteln die Bücher. Das heißt, wir kaufen Sachen ein, viel nach Erfahrung. Meine Mitarbeiterinnen sind ja schon lange auch in Grimma tätig. Ich bin ja auch schon über 10 Jahre da, aber die sind noch länger da. Die haben wirklich ein gutes Gefühl für das Publikum hier, was in Grimma geht, was wir getrost weglassen können. Und das trägt uns eigentlich dadurch. Wir werden sehr gut betreut von den Verlagen. Ich mache das ja auch noch ganz traditionell. Es gibt auch ganz andere Modelle im Buchhandel über Einkaufsgenossenschaften, über nur Großhandelbezug oder solche Sachen. So wie wir das machen, dass wir direkt wirklich bei den Verlagen kaufen, das machen jetzt gar nicht mehr so viele, so kleine Läden. Und deswegen werden wir auch gut betreut von den Verlagen. Die sind, also auch die großen Publikumsverlage, ich habe ja ungefähr 25 Vertreter, die jede Saison kommen, 20, 25 Vertreter, die mir das dann eben präsentieren und dann suchen wir auch ein bisschen zusammen aus. Und die sind auch schon lange im Geschäft. Also das ist Erfahrung, Bauchgefühl. Natürlich gucken wir auch auf Zahlen. Schwieriges Ding war Dan Brown für mich, weil für den hatte ich kein Bauchgefühl, weil ich den Vorläufer noch nicht eingekauft habe. Mhm. Und da hat mir aber der Verlag dann gesagt, nehmen Sie so und so viel. Und dann habe ich gesagt, es ist viel zu viel. Und ich habe dann doch so viel genommen und es geht. Also das sind so, das ist dann auch ein bisschen Glücksspiel, Fingerspitzengefühl und so.
Das darf ich ganz kurz dazu noch sagen, das ist ein großer Vorteil, finde ich, von den kleinen Buchhandlungen, von den inhabergeführten Buchhandlungen. Ich war letztens in Hannover mit meiner Freundin und wir wollten noch schnell ein Buch kaufen für meine Mutter. Und ich wusste auch schon eigentlich ungefähr, was ich haben wollte. Und wir sind dort in einen großen Thalia rein. Mhm. Über 5 Etagen. Alles wirklich reihenweise Bücher, aber es sah halt aus wie jeder andere Thalia, gefühlt auch in dieser Größe. Und es war einfach, ich habe das Buch nicht gefunden. Es war einfach riesige Regalmeter. Dazwischen natürlich, mittlerweile wird ja auch alles andere verkauft, an Merchandise etc., riesige Regalmeter gefüllt, auch Auslagen neuer Bücher. Es war unfassbar schwer, das richtige Buch zu finden, weil man sich dort nicht durchgesehen hat. Und dort auch stöbern zu gehen, ist extrem schwer, weil viel Generisches auch da liegt, viel vom Gleichen, große Stapel. Und das sind diese kleinen Buchhandlungen, wo jemand eben per Hand noch auswählt und sagt, nee, das und das finde ich ganz gut, das habe ich selber gelesen, weil, und dann, das ist viel persönlicher und man findet häufiger kleine Schätze auch.
Das macht auch unglaublich viel Spaß, muss ich sagen. Und dann, wenn Leute kommen und die Schätze finden und die gehen da raus und freuen sich total, das ist echt das Beste. Das ist richtig schön. Es bildet natürlich so ein Sortiment, so ein kleines Sortiment bildet auch immer ein bisschen das ab, was die Buchhändler toll finden. Mhm. Ne? Also ist klar, das ist logisch und das ist natürlich auch schön. Also ich liebe Einkauf. Ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Seitdem habe ich auch nicht mehr so einen Drang, dass ich überall Bücher selber für mich kaufen muss. Also ich lebe hier auch so ein bisschen meine Buchshopping-Lust aus hier in dem Laden. Und dann ist halt, die Kunst ist jetzt halt, das dann zielgerichtet zu machen für die anderen Leute, die hier reinkommen und einkaufen. Das ist aufregend. Also ich bin da echt noch immer ein bisschen aufgeregt. Also und unsicher, aber das wird man über die Zeit dann, denke ich mal, dass man da eine Souveränität kriegt.
Sehr schön. Sind quasi schon 2 meiner Fragen mit so halb angedeutet worden. Die erste wäre, welches ist das meistverkaufte Buch hier im Laden?
Meinst du dieses Jahr?
Zum Beispiel. Oder generell. Generell ist bestimmt irgendwie
schwierig. Generell ist es ganz schwierig, weil den Laden gibt es seit 30 Jahren und ich bin erst 10 da. Okay. Das kann ich nie so richtig sagen. Also ich ehrlich gesagt gucke ich immer nur auf die Monats- und Jahresbestseller gucke ich mir genau an. Ich muss kurz überlegen. Also letztes Jahr der Bestseller war die Merkel-Biografie. Nee, stimmt nicht, die war auf Platz 2. Bestseller war Heidenreich Altern. Das war unser Knüller. Ich glaube, da haben wir 80 Stück verkauft. Das ist für uns echt richtig viel. Dann die Merkel. Das dritte habe ich schon, war Fitzek vermutlich. So. Also, ja, ne, das ist, der Fitzek ist schon echt ein Umsatzbringer.
Der geht auch immer, ne?
Der geht immer. Und wenn, und das ist auch so ein Buch, das nehmen die Leute auch mit, wenn sie die nicht kennen. Also, es ist schon erstaunlich.
Also, so generisch man das selber vielleicht finden mag, so schön ist es für, also für den Buchhandel.
Ich glaube, die suchen auch nach. Also, viele lesen auch gerne wiederholend, wenn die 2-3 Bücher im Jahr lesen und sie möchten gerne wieder diesen Frill haben, den der Fitzek ja zuverlässig liefert.
Das stimmt.
Dann ist das doch wunderbar. Das ist wie Milka-Schokolade. Also da weiß man, was man hat. So, ne? Und ich finde es einen ganz beeindruckenden Autor auch, weil der so fleißig ist. Diese Signierstunden, ich ziehe meinen Hut vor seiner Geduld und auch der springt auch auf jeder Buchpräsentation Feier und weiß nicht was rum. Also der ist echt aktiv. Gut. Die Frage war, was ist das Buch, was am besten geht?
Jetzt mal noch bei diesem Jahr.
Bei diesem Jahr, jetzt müsste ich mir überlegen, was haben wir? Dieses Jahr ist ein schwieriges Jahr für mich, weil die großen Bestseller jetzt erst im Herbst erschienen sind. Dan Brown lief schon recht ordentlich. Der Follett läuft nicht ganz so gut wie Dan Brown, aber auch, was natürlich noch kommt und was echt Bestseller-Potenzial hat, abgesehen vom Fitzek, ist Sabine Ebert. Regionalgeschichte, Mittelalter, das ist ja hier mit Freiberg und mit Thüringen und so. Das, denke ich, wird nochmal da ganz schön, die ist noch nicht erschienen, das weiß ich noch nicht.
Fourth Wing und dieser ganze Romantic,
das läuft
trotz
ganz
der
gut,
späten Lieferung.
Aber ja, hat trotzdem gut geklappt. Ja. Nee, das ist bei uns, also diese New Adult Sachen laufen bei uns nicht so wahnsinnig gut, weil diese eigentliche Zielgruppe wohnt nicht mehr in Krimma. Also das ist ja 20 bis 28 oder 30, so diese Altersgruppe ist das ja. Die sind meistens hier weg, also die gehen dann nach dem Abitur hier weg, die Leute, und gehen studieren oder so. Und uns fehlt praktisch da Bevölkerungsstärke in dem Alter. Deswegen haben wir da nicht so viel, aber wir haben es auch. Also Alchemist, das weiß nicht, ob ihr da schon von gehört habt. Harry Potter Fanfiction, was nicht Harry Potter Fanfiction genannt werden darf.
Ich habe es nur von Dennis Scheck, den Verriss, gehört.
Das war aber ein bisschen gemein. Also,
so ist Dennis Scheck.
Ja, ich weiß.
So habe ich mich auch wieder gefühlt, als er den Dan Brown weggeworfen hat.
Hat er das gemacht?
Ja, natürlich.
In Wirklichkeit liest er den heimlich bestimmt immer und findet den total gut.
Verschenkst du auch.
Er verschenkt den, genau.
Da habe ich aber auch genug Distanz, um zu sagen, ist doch völlig okay. Der hat genauso eine persönliche Privatmeinung.
Ja.
Wir überschneiden uns ganz häufig in unseren Meinungen, aber es gibt eben dann auch so 2-3 Bücher, wo wir eine völlig konträre Ansicht haben. Und das ist für mich völlig okay. Ich kann total entspannt, weil ich habe diesen Verriss auch gesehen, wie er bei Instagram rumgegangen ist und wie sich dann die ganzen jungen Mädels aufregen, wie ein alter weißer Mann sich denn das erlauben könne, so über dieses Buch. Ich denke, Mensch, der hat eine Meinung, ihr habt eine Meinung, ist doch in Ordnung. Ihr habt euch nicht wirklich ausgetauscht, aber du hast es gehört.
Ja. Soll die erstmal sich 50 Jahre irgendwo hinstellen, Bücher lesen und die rezensieren?
Und vor allem auch so lange seine eigene Sendung machen, deswegen.
Ja, das ist ja auch immer so hochgezogen dann. Ja. An manchen Punkten hat er ja auch wirklich recht, was diese New Adult Sachen angeht. Ja. Also muss man echt sagen, dass, ob das nachhaltige Leserinnen bringt, weiß ich nicht. Aber vielleicht ja schon. Und man muss dem noch eine Chance geben. Und
wenn man überlegt, was man selber in dem Alter vielleicht gelesen hat, da war auch bestimmt das ein oder andere Buch da, wenn man sagt, hat mich das jetzt zum nachhaltigen Leser erzogen? Weiß ich nicht.
Ja, also,
aber es gehört jetzt dazu, zur Lesepersönlichkeit in irgendeiner Form. Es hat einen auch in irgendeiner Form geprägt und
das ist vollkommen in Ordnung. Das ist auch oft so eine überhöhte kulturell, also finde ich, ein bisschen hochgezogene Diskussion. Das muss man gar nicht so. Man darf auch zur Unterhaltung lesen. Man darf auch Trash lesen. Warum denn nicht?
Man kann nicht die ganze Zeit nur Hochliteratur, kann man bestimmt, aber der Blick ging schon aufs Buch des Tages.
Du kannst nicht immer Arte gucken.
Du kannst, ja? Genau.
Es muss auch eine Arte sein.
Genau.
Jetzt nicht zu viel vielleicht.
Das ist mir gerade meine Frage, also ich hatte eine Folgefrage, aber die fällt mir bestimmt später nochmal ein. Warum bist du Buchhändlerin geworden?
Oh, das ist eine schöne Frage. Ja. Warum bin ich Buchhändlerin geworden? Ich habe immer furchtbar gerne gelesen, also richtig doll viel. Und ich habe dann gedacht, das reicht für Buchhändlerinnen, dass man viel liest, dass man was mit Büchern macht. Eigentlich, ja. Dann habe ich in der 12. Klasse, musste ich ein Praktikum machen und war bei Thalia tatsächlich. Und das hat vom ersten Tag an so einen Spaß gemacht. Und da habe ich gemerkt, das ist gar nicht so, das Lesen macht mir immer, das macht Spaß, aber dieses Vermitteln, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt und dass man für die was findet. Das war ja noch, wann war das? Das war 1997 oder so? 98, irgendwas so in dem Dreh, 97. Da gab es ja auch noch nicht das Internet und da gab es ja auch noch so, da hatte man als Buchhändler noch so ein, also man konnte noch ganz viel so rausfinden über irgendwelche Kataloge und wenn man irgendwo angerufen hat und beim Buchimport und solche Sachen. Und das, dieses Recherchieren nach Exemplaren, das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann habe ich eben, auch wenn ich eigentlich hochfliegendere Pläne hatte, intellektuell hochfliegendere Pläne zum Geschichtsstudium, habe ich dann erstmal Buchhändlerin gelernt. Wollte dann aber schon studieren, aber ich habe dann auch gemerkt, dass das wirklich, wirklich richtig mein Ding ist. Dann hatte ich eine lange Pause, habe dann Literaturpädagogik gemacht, das finde ich auch schön, das ist ja auch Vermittlung. Und als ich dann hier wieder angefangen habe, in dieser kleinen Buchhandlung, habe ich gemerkt, das ist mein Biotop. Also hier gehöre ich her.
Sehr schön. Aber es ist insoweit interessant, weil ich gerade so den Vergleich im Kopf habe. Ich glaube, Frau Professor Münkler hatte auch gesagt, sie hat das geliebt, als Kind zu lesen. Mhm. Und sie hat unbedingt den Willen gehabt, irgendwas mit Büchern zu machen. Mhm. Und ist ins Germanistikstudium gegangen und hat festgestellt, wie enttäuscht sie war, weil die Leute, die dort mitsitzen, teilweise das machen, weil ihnen nichts Besseres einfällt. Und sie sich dann ganz viele schlimme Vorträge und sowas hat anhören müssen und sich ab dem Moment geschworen, in meinen Seminaren gibt es keine Vorträge. Und ist diesen Schritt dann immer weiter gegangen, bis sie dann Professorin geworden ist. Und was ist eigentlich, also was kann man daraus mitnehmen, liebe Hörerinnen und Hörer? Wenn ihr Bock auf eine Sache habt, egal welche das am Ende des Tages ist, seien es Bücher, seien es, ich habe eine alte Schulfreundin, die fand, die hat in der 5. Klasse schon gesagt, ich werde mal irgendwas mit Altägypten machen. Ab der 5. Klasse und hat Ägyptologie in Leipzig studiert und macht das immer noch und kann davon auch gut leben und ist total glücklich. Wo ich dann immer sage, hey, man darf gerne die Sachen machen, auf die man Bock hat. Und wenn man damit sogar noch erfolgreich ist, umso besser. Also das, ja, das kann man, glaube ich, immer mitgeben. Du hast meine Folgefrage schon beantwortet. Was macht dir daran am meisten Spaß?
Was ich übrigens auch sehr gerne mache, ist Buchhaltung und sowas. Also ich mache wirklich auch diesen Wirtschaftsteil total gerne.
Steckt ja auch das Wort Buch drin.
So gesehen. Unterhalten, ja. Also ich, das, ich könnte zum Beispiel, ich habe immer überlegt, ob ich vielleicht in der Bibliothek besser aufgehoben gewesen wäre, weil ich habe schon manchmal ein bisschen Schmerzen, wenn die Bücher hier rausgehen. Ne? Also wenn die, es ist schön so, ne, wenn die sich verkaufen, aber so manchmal fehlen die mir, also so ein bisschen.
Das ist so eine Lücke im Regal.
Hat was vom Fräulein von Scudery, von der Geschichte, von dem.
Bildungslücke bei mir. Okay. Ja, also so ein bisschen. Und da habe ich manchmal so gedacht, Mann, vielleicht wärst du in der Bibliothek doch besser, aber in der Bibliothek hat man nicht so viel, da muss man nur so Budgetierung machen, das ist ja langweilig. Und deswegen.
Und man sieht, wie die Leute mit den Büchern umgehen und wie die zurückkommen, das tut dann vielleicht auch weh. Hier weiß man, das Buch geht jetzt in ein fremdes Heim und da ist es bestimmt ganz glücklich, wie auf so einem Bauernhof.
Dann kann man sich in der Illusion wiegen, dass die dann ganz gut waren. Das stimmt, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Aber
das,
ist so.
Das bringt mich aber zu einer Folgefrage, die ich gar nicht aufgeschrieben habe. Was ist denn ein gutes Buch behandeln? Weil, ich muss da jetzt hier Schande über mein Haupt, ich gehöre zu den Menschen, die gnadenlos Eselsohren reinmachen. Weil ich ganz oft vergesse, meine Notizzettel mitzunehmen. Also ich schreibe auch rein in Bücher, wenn ich einen Stift mit habe. Wenn ich weder Stift noch Notizzettel mit habe, dann werden bei mir, wenn es jetzt nicht gerade die Schmuckausgabe von X ist, werden bei mir Eselsohren reingemacht. Und ich mache die danach auch alle wieder raus. So ist es nicht.
Die sind für immer drin.
Ja, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Buch jetzt nochmal lesen werde, aber ich brauche ja trotzdem diesen, ich weiß nicht, für mich ist es ein Gebrauchsgegenstand.
Ja.
Und deswegen bin ich da tiefenentspannt, ich lese auch in der Badewanne. Also mir fällt auch nichts in die Wand, mir ist noch nie was in die Badewanne gefallen. Ich weiß nicht, wie das ständig passieren kann bei irgendwelchen Menschen. Aber
kommt noch im Alter dann.
Oder mit Kindern. Was wäre der richtige Umgang mit einem Buch? Und das passt auch dazu, liest du eher zu Hause oder im Laden? Weil zu Hause wahrscheinlich dann eher mal was umkippt als hier im Laden.
Also im Laden komme ich leider nicht mehr dazu zum Lesen. Das ist sehr schade, aber es ist halt so. Ich lese zu Hause. Ich lese nicht so viel, wie ich eigentlich will. also ich würde gerne mehr lesen, aber es geht halt zeitlich immer nicht so richtig. Buch ist ein Gebrauchsgegenstand, ganz wichtig. Also ich finde es ganz furchtbar, wenn dann Leute das so, also wenn man es gar nicht anfassen darf, so, ne?
Wo dann immer aufgepasst wird, dass der Rücken gerade bei den Taschenbüchern
nicht aufbricht. Dass er nicht aufbricht.
Oh, das triggert mich aber. Also da gucke ich wirklich drauf, dass das Buch hinten nicht geknickt wird.
Also das ist so, ich bin da auch zwiespältig.
Ich gehöre zu diesen Menschen hier.
Oh nee! Nein, das geht gar nicht. Also das ist das Einzige, was nicht geht, finde ich. Eselsohren ist gerade so noch tolerabel. Reinschreiben mache ich nicht, aber das kann man. Das ist vielleicht auch ganz interessant für denjenigen, der das Buch danach einmal liest. Aber auf dem Bauch liegen, nee. Und ganz schlimm finde ich, wenn die sich hin, also das gibt's wirklich, ne? Die sie dann so machen, also die klappen das Buch auf und dann überbiegen die das nochmal, dann macht das krack, ja, hinten im
Rücken. Und dann weiß man, jetzt ist es gut.
Und dann denkst du, okay, ne, da habt ihr Glück, dass ihr nicht die alte Bindung habt aus den 80ern, da fliegt nämlich alles auseinander.
Ja, also das passiert jetzt nicht häufiger. Ich bin ja auch ein gebundene Bücher-Lesmensch und weniger Taschenbuch, weil ich das immer so anstrengend finde zwischendurch. Aber das bringt mich zur allerletzten Frage, außer es kommt noch eine, mir fällt oder uns fällt noch was ein. Ich habe es genannt Sofa, Schreibtisch oder Küchentisch. Wo liest du zu Hause? Weil ich glaube, jeder von uns hat so seine unterschiedlichen Orte, wo wir gern lesen.
Also ich würde jetzt, darf ich auch eine vierte Option einführen?
Ja, 100%.
Bett. Ja. Ich lese im Bett.
Also dann immer abends quasi.
Abends, genau. Und wenn das jetzt tagsüber wäre, Sofa, ganz klar, also horizontal. So Sessel und Sitzen geht beim Lesen, geht schon zur Not, also aber lieber liegen.
Lieber liegen, okay. Ja. Dann frage ich mal noch hier euch. Du bist auch Bettleser?
Jeden Abend. Ja. Also dass ich mal am tagsüber lese, ist tatsächlich sehr selten. Wenn dann aber sitzend. Also ich muss das dann am besten noch Beine hoch. Beine angewinkelt und das Buch auf die Beine gelegt. Mhm. Das würde funktionieren.
Sitzt an der Bettkante.
Nee, dann sitzt du im Sessel und dann gehen die Beine auf den Hocker drauf und dann sitzt du so angewinkelt da. Dann kannst du das Buch da wunderbar auf die Knie, auf die Oberschenkel legen und dann kannst du lesen. Zack, zack. Aber das mache ich selten. Also wenn, dann eher Bett.
Okay. Bei mir überall. Also tatsächlich, ich habe immer mindestens ein Buch dabei. Und egal, ob das im Buch ist, ne? Egal, ob das im Bus ist oder an der Haltestelle oder jetzt, keine Ahnung, wenn ich mit meiner kleinen Tochter bei der Ergotherapie oder sowas war, dort im Wartezimmer, überall. Also wo, und wenn ich zu Hause lese, dann entweder im Lesesessel oder auf dem Sofa, wobei da eher selten, Hängematte, Bett aber auch hin und wieder. Also dort, wo ich gerade bin, wenn ich wach genug bin und ein Buch dabei habe, lese ich da.
Weil bei mir Bett ganz schwierig. Habe ich gestern wieder ausprobiert, mal kurz noch weiterlesen. Schön eingeschlafen, war ich wieder anderthalb Stunden weg. Nee, aber der beste Platz ist Balkon, auf meinem schönen, wunderschönen Sitz dort oder Sessel in meinem Arbeitszimmer oder auf meiner Couch, aber dann auch liegend etwas. Da schlafe ich auch nicht ein, ich weiß nicht warum, weil es so unbequem ist oder ich weiß es nicht. Und des Nachts kann das dann auch mal eher in die sitzende Position gehen, je nachdem, was dann gerade angenehm ist. Und natürlich Badewanne, bestes ja, Lesen.
Kann ich gar nicht.
Im Stehen lesen geht für mich nicht. Da komme ich nicht mit zurecht, weil ich dann, weiß ich nicht, da bin ich unruhig. Und wenn ich unruhig bin, denke ich über andere Dinge nach. Und das ist...
Das verstehe ich auch nicht. Auch wenn du in der Straßenbahn Leute siehst, ne, die Bahn ist voll, die Leute stehen, aber haben ein Buch in der Hand. Also das könnte ich auch nicht.
Mache ich aber auch.
Ja?
Ja. Ja, weil wenn ich gerade lesen möchte und der Bus ist früh voll, dann muss ich halt im Stehen lesen. Also dann ist halt so. Ist ein bisschen nervig, weil dann immer die Leute, man muss immer gucken, wohin mit dem Buch gerade. Aber ja, wenn es halt nicht anders geht. Viel schlimmer ist früh jetzt im Winter, wenn die Busse einfach die Beleuchtung so gedimmt haben. Und du da sitzt so mit so kleinen Barzelaugen, denkst du, brauchst du mir jetzt eine Taschenlampe noch mitbringen? Und noch besser ist, wenn die dauernd an- und ausgeht. Also wenn die mal heller wird und mal wieder dunkler und wieder heller. An jeder Haltestelle wird es hell, bist erstmal blind und dann fährt er wieder los, dann wird es wieder dunkel und dann sitzt du wieder da und dann.
Was da sehr hilft, aber was ein bisschen dämlich aussieht, ist eine Stirnlampe. Also ich habe so ein bisschen so eine dunkle Nachttischlampe und das ist mir mittlerweile auch so mit meinen älter werdenden Augen ein bisschen zu dunkel. Ich trage da im Bett eine Stirnlampe und die leuchtet. Das sieht echt. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel Information, aber das hilft total, ja, wirklich, klar. Weil man dann, also man bleibt konzentriert, ist schön hell, ne? Und dann geht's los. Ich habe eine Frage. Ja. Esst ihr beim Lesen? Also, oder lest ihr beim Essen oder seid ihr da auch so, nee, das...
Also früher habe ich beim Essen gelesen. Ja. Also gerade als Teenager oder sowas, wenn ich wirklich ein spannendes Buch hatte und also in der Regel wurde bei uns am Tisch nichts anderes gemacht, außer gegessen. Wenn ich aber irgendwie alleine für mich gegessen habe, dann habe ich dabei auch gelesen, wenn es irgendwas Spannendes gibt. Jetzt eigentlich nicht. Also ich trinke immer Kaffee oder Wasser oder Tee oder was auch immer da nebenbei, das schon. Aber essen? Auch nicht snacken oder sowas, gar nicht.
Okay.
Ich glaube, da ich ja 90% meiner Zeit lesend im Bett verbringe, wäre Essen da jetzt eher kontraproduktiv. Zumal ich dann nochmal aufstehen müsste, mir die Zähne putzen müsste. Also für mich ist Lesen wirklich Einschlafbegleitung. Du liest deine 20, 30, 40 Seiten, Licht aus, zack, schlafen.
Wenn ich mir dann vorstelle, was du eben so häufig liest, dann denke ich, das ist eine schlechte, also das ist eine interessante, nicht schlecht, Verzeihung, eine interessante Einschlafbegleitung.
Essen zum Lesen, also vielleicht mal, ja, wenn es doch mal tagsüber ist, das dann, keine Ahnung, ein Bongs oder eine Seilstange von mir aus, aber jetzt.
Aber nicht so beim Schnitzel.
Also mit dem Döner in der Hand würde ich kein Buch lesen.
Ja, mit dem Döner ist vielleicht auch ein bisschen hart, ja.
Auch nicht mit dem Schnitzel, ne.
Maximal die Zeitung. Also Zeitung, Zeitschriften.
Ja, da
kann man. So, da kann ich nebenher frühstücken. Jetzt bin ich ja generell froh, wenn ich schnell durchs Frühstück durchkomme und der Knirps nebenher mitmacht. Aber sonst esse ich da nicht nebenher. Ich habe aber immer ein Getränk in meiner Reichweite, damit ich nebenher einen wegtrinken kann.
Ganz wichtig, ja.
Das ist so.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja, aber er hat die Frage zurückgegeben erstmal.
Ja, na eben.
Ja, das fiel mir nämlich jetzt gerade ein, dass ich beim Essen lese. Also wenn ich alleine esse natürlich, ne? Also wenn in der Mittagspause. Das ist noch so ein Punkt in meinem Tagesablauf, wo ich noch Lesezeit habe.
Da hätte ich viel zu viel Angst, wenn mir das Buch dreckig wird. Das wäre dann so ein Verrat am Buch.
Dann liegen ja hier noch ein Stapel.
Ja, also, naja, da kommt immer mal was drauf. Das ist dann schon so.
Das ist so wie die Tastatur am Arbeitsplatz.
Warte mal, die Frage, wie diese Mängelexemplare zustande kommen. Genau so.
Das ist sehr gut, weil genau darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Ich habe nämlich noch eine Frage. Das haben wir vorhin schon gehört, gute Bücher, was das heißt. Was passiert denn mit den Büchern, die sich partout nicht verkaufen? Ich habe so manchmal das Gefühl, das wären dann die Mängelexemplare, weil die Buchpreisbindung darf ja nicht umgangen werden. Mhm. Da kommt ein Stempel drauf und dann kriegst du für den halben Preis.
Also so sollte es nicht sein eigentlich. Ja. Also wir haben, wenn wir einkaufen, ist das ja ein bestimmtes Volumen bei den Verlagen und auf dieses Volumen haben wir dann einen prozentualen Anteil, den wir zurückschicken können. Also okay. Das nennt sich dann Remissionsquote. Ja. Und wir gehen wir machen das hier sehr, sehr, sehr konsequent und auch wirklich knallhart. Wenn die sich nicht verkaufen, gehen die wieder zurück. Und wir schaffen auch, wir müssen natürlich so einkaufen, dass wir nicht zu viel zurückschicken. Also das ist schon so ein bisschen so ein tricky Ding. Aber wir haben immer in der Hinterhand, wenn jetzt, was weiß ich, von meinen 50 Dan Browns 40 liegen bleiben, oh, das wäre schlecht. Aber wenn da 5 liegen bleiben, kann ich die dem Verlag zurückgeben und die verkaufen die an andere Buchhandlungen weiter. Also da gibt es so auch so ein System. Was die Verlage dann damit machen, dass, wenn ich jetzt überlege aus meiner Zeit, meinen Praktika, was haben die denn damit gemacht? Also die werden zum Teil gelagert, einfach so lange wie möglich. Das ist heute sicherlich auch ein bisschen anders noch. Mhm. Das wird jetzt sich wahrscheinlich ein bisschen wandeln. Und dann irgendwann werden die makuliert, also kaputt gemacht, also ins Altpapier. Oder sie werden nochmal im Preis reduziert. Das können die Verlage ja auch machen. Die können den Ladenpreis aufheben, beziehungsweise da einen anderen Preis ansetzen, Sonderpreise ansetzen und das nochmal in Verkauf geben, nochmal bewerben. Oder also Mängelexemplare dürfen sie nur werden, wenn sie wirklich einen Mangel haben. Also wenn sie verschnitten sind oder wenn die Ecke eingedellt ist oder wenn irgendein Fehler drin ist, der das Lesen an sich nicht beeinträchtigt, aber eben doch eine wirkliche Macke ist. Dann dürfen sie Mängelexemplare werden.
Also es sind immer physische Macken, keine inhaltlichen?
Es sind physische Macken, genau.
Okay. Also ich habe, glaube ich, zu Hause das ein oder andere Mängelexemplar.
Ja.
Da muss ich wirklich suchen, um da einen Mangel zu finden.
Naja, überall gibt es die Grauzone, die berühmte. Ja. Und das entscheiden aber dann die Verlage. Es gibt auch spezielle Buchhändler, die sich dann mit solchen, mit dem sogenannten modernen Antiquariat beziehungsweise mit solchen Restauflagen beschäftigen, wie Jokers oder sowas. Die haben sowas ja gemacht. Gibt es die noch? Die gibt es, glaube ich, nicht mehr.
In Berlin gab es mal einen, aber ich glaube,
der ist zu. die sind, glaube ich, pleite. Nichts mehr gehört, ja. Ja, ich glaube, die sind geschlossen.
Gut. Ich habe noch eine Frage.
Ja, gut, bitte.
Das können wir dann auch noch machen, aber über welches Buch hast du dich zuletzt geärgert, dass es eben nicht gut ging?
Dass es nicht gut verkauft wurde?
Obwohl es ein gutes Buch ist, würde ich mal
vermuten. Ja, genau. Also bei schlechten Büchern sagt man sich, ja gut,
habe ich kommen sehen,
dass das nicht funktioniert. Bei so einem Buch, wo man sagt, ey, das ist so super, Mensch, jetzt kauft es doch endlich, aber es ging einfach nicht.
Also da gibt es eine ganze Menge. ehrlich gesagt. Also es gibt sehr, sehr viele gute Bücher, die zu wenig Resonanz kriegen. Ich bin nur immer sehr mit Cover, ich bin sehr visuell geprägt, deswegen fällt mir der Titel jetzt gerade nicht ein. Das ist immer sehr schmerzvoll, wenn Bücher, die man selber toll findet, wenn man die so gar nicht an den Mann oder die Frau kriegt. Und ich habe jetzt drei, die ich jetzt sozusagen schmerzaufsteigend nennen würde. Das eine ist von der Autorin mit dem sehr schwierig auszusprechenden Namen Chaya Schruters oder so in der Art, die Trophäe. Das ist ein Buch, was wir erstmal gar nicht im Laden hatten. Wir haben dann den Nachfolger eingekauft. Der lief ganz gut, weil wir eine Veranstaltung gemacht haben zu diesem Buch. Und da habe ich dann auch in Vorbereitung der Veranstaltung die Trophäe gelesen und war völlig geflasht. Also das hat mich wirklich richtig, richtig umgehauen, das Buch. Es geht um Großwildjagd in Afrika und man kann gar keine richtige Inhaltsangabe bei dem Buch machen, weil das so komplex ist und weil es auch ganz groß, es stellt die großen Fragen. So, damit habe ich vielleicht neugierig gemacht auf das Buch. Vielleicht, das ist eben ein Buch, was wir eben nicht so gut verkauft haben bisher, was ich aber hoffe, was sich noch entwickelt, weil das wirklich ein herausragendes Buch ist. Es ist aber eben auch nicht so leicht vermittelbar, weil in dem Moment, wo man Großwildjagd sagt, sagen die Leute, aha.
Weiß ich schon Bescheid, danke.
Gut, ja, schön. Was ja. haben Sie denn noch so? Und, aber es ist wirklich toll. So, dann habe ich mal einen historischen Roman, den ich sehr gemocht habe, eingekauft. Und leider ist der auch noch, liegt der auch noch rum. Von Catalin Dorian Florescu. Das ist ein Rumäne, der Feuerturm über rumänische Geschichte, über die Entwicklung des heutigen Rumäniens. Das ist eine Familiengeschichte über eine Familie, wo der Mann immer, der ist bei der städtischen Feuerwehr von Bukarest und der muss immer auf diesem Feuerturm schauen, wo Feuer ist. Also das ist noch so ein bisschen, da geht es um ganz viel eben rumänische Geschichte, dann auch um die Moderne, die einbricht, um diese Familienstrukturen und so. War wirklich ein ganz schönes Buch. Das ist so. Und der höchste Schmerz, den habe ich bei dem ganz herausragenden Roman Durch das große Feuer von Alice Wynne aus dem Eisele Verlag. Das ist ein Buch, was mein Jugendleseklub für den Deutschen Jugendliteraturpreis vorgeschlagen hat. Das hat sogar den Preis bekommen von der Jugendjury, hat sich aber dann leider doch nicht durchgesetzt. Das ist eigentlich im Endeffekt eine Form, also naja, das klingt jetzt ein bisschen fett, aber es ist eigentlich im Westen nichts Neues für heutige Leserinnen und Leser. Also es ist eine Geschichte von zwei Jungs aus einem englischen Elite-Internat, die so eine Art Freundschaft, ein bisschen mehr als eine Freundschaft haben zu Beginn des Kriegs. Dann werden die eingezogen, beziehungsweise melden sich freiwillig, durchleben diese Kriegssache und sie entdecken ihre Liebe füreinander und auch überstehen auch diesen Krieg. Und das wäre wirklich ein Buch, wo ich denke, damit können Jugendliche zum einen was anfangen, da auch Erwachsene. Also ich habe das auch wirklich mit großem Genuss gelesen, also Genuss und Erschrecken, weil es sehr deutlich den Krieg darstellt und aber wiederum, der flankiert es durch die Liebesgeschichte, das wiegt es so schön auf. Und es ist auch eine dauerhafte Liebe. Also das ist nicht nur so eine Affäre sowas, sondern es ist wirklich eine sehr schöne Beziehungsgeschichte auch. Und wir haben damals auch den Verlag besucht und mit der Verlegerin gesprochen und so. Und wir haben dann später nochmal nachgefragt, ob jetzt durch diesen Preis da was passiert ist im Verkauf. Und es ist eben nicht ganz so. So leider. Und das ist wirklich ein Buch, was ich gerne in die Welt tragen würde, noch mehr. Und die Jugendlichen eben auch. Also es ist wirklich, wirklich schön.
Und Erster Weltkrieg? Oder
Erster Weltkrieg. Erster Weltkrieg. Ja. Erst habe ich nicht dazu gesagt.
Nee, alles gut. Von den drei Büchern auch das dickste, ne, sehe ich.
Es ist das dickste, ja, wobei das vielleicht auch am Papier liegt. Das ist ja immer ein bisschen relativ. Ja. Die DTV-Sachen sind, also hier Florescu ist bei DTV, die sind auch immer recht klein gedruckt. Das ist immer ein bisschen relativ. Chaya Schruters ist relativ kurz. Also das liest man relativ schnell.
Aber Durch das große Feuer ist wahrscheinlich zu dick, um es als Schulliteratur.
Ich fürchte, daran scheitert es wahrscheinlich, aber es ist sehr schade. Mhm. Es ist wirklich sehr schade. Wir haben sogar mit der Autorin dann mal so ein Q&A, also digital gehabt. Das war auch sehr schön. Die hat sich auch total gefreut und die sagte eben auch, es ist halt auch ein schwieriges Thema auch, ne? Was man so zum Vergnügen lesen. Hier bitte ein Buch über den Ersten Weltkrieg, lesen Sie doch mal.
Ja.
Ist auch eine Liebesgeschichte drin. Aber es ist so ein bisschen, das sind oft. Wenn man die Bücher gut vermitteln kann, wie zum Beispiel dieses Buch Halbinsel von Christine Bilkau, das kann man sehr gut vermitteln, dann flutscht es auch. Aber bei denen, die ein bisschen sperriger sind, da braucht man wirklich Überzeugungskraft. Ne?
Vor allem bei den Themen, die einfach ein bisschen anecken. Also ja, die halt einfach ein bisschen wehtun auch. Genau. Eben Trophäe, Großwildjagd ist so. Es ist halt eben nichts, was man sich abends mit ins Bett nimmt und sagt, ach, Heute
mal was, ne?
So. Außer Alex, der nimmt aber auch andere schwere Bücher mit ins Bett.
Fairerweise. Es kommt auch dann drauf an, guck mal, der Zauberberg. Wenn du jemanden den Zauberberg als, wie willst du jemanden das vermitteln? Ein Typ geht in ein Sanatorium und bleibt 7 Jahre.
Mhm. Das klingt furchtbar.
Und so. Was passiert da? Ne, der ist halt da und unterhält sich mit verschiedenen Menschen und macht da eine gewisse Entwicklung durch. Und so 100, 200 Seiten, nee, sind über 800. Und der ist nur da oben. Mhm. Das kannst du ja, also das finde ich auch total schwer, aber trotzdem ist das so ein Buch, was schon seit 100 Jahren geht.
Weil das aber sich über das Bildungsideal verkauft und über den Namen Thomas Mann. Also das ist schon, das ist eine andere.
Aber es gibt bei Thomas Mann keinen, also wenn man jetzt von den Romanen, auch nur auf die Romane guckt, also die Buddenbrooks sind, finde ich, total entspannt zu lesen, ja. Aber auch da, nee, da geht es um eine Familie und es geht am Ende alles den Bach runter.
Was heißt am Ende die ganze Zeit?
Es geht durchgängig alles den Bach runter.
So gesehen, so, ja.
Dann sage ich Dr. Faustus.
Ja, kann das ich gar nicht.
Kann man keinem vermitteln, warum man das jetzt lesen kann? Da ist Musiktheorie drin, über 30, 40 Seiten teilweise und niemand versteht die. Thomas Mann hat sie selber nicht verstanden und sie sich von Adorno schreiben lassen. Okay, klar. Justus und seine Brüder, ja, es sind 4 Teile. Man braucht das Alte Testament durchgängig und eigentlich auch sehr viele Fähigkeiten zur Bibelexegese, sonst versteht man es auch nicht. Welcher Roman von Thomas Mann ist auf dem ersten Schritt leicht an Leser generell zu vermitteln?
Da brauche ich ein bisschen, aber da finden wir was.
Na, also die Erzählung gehe ich mit, aber selbst Tod in Venedig.
Ja, ich dachte jetzt an Herr und Hund, aber da weiß ich, oder kleiner Herr Friedemann oder so.
Ja, aber das ist ja kein Schritt Roman. Von da zum Zauberberg ist aber ein großer.
Ja, der ist groß.
Das Dann sind wir aber bei dem Punkt, dass Thomas Mann nur noch durch sein Andenken lebt. Dass er sozusagen, dass die Lesekompetenz, also die Leserschaft, die Thomas Mann groß gemacht hat, weil sie die nötige Lesekompetenz hatten, als es erschienen ist, das trägt den Mann bis jetzt. Weil dementsprechend würde es ja bedeuten, du kriegst dieses Buch nicht mehr an heutige Leser vermittelt. Einen Großteil davon nicht.
Aber der ist, also der Wohlstand heute ist doch viel höher, dass man Bücher kaufen kann. Die erste Ausgabe der Buddenbrooks, in der allerersten Auflage, hätte, ich glaube, mit heutigem Preis 80 Euro gekostet in 2 Bänden.
Ja.
Zum großen, ich nenne es mal Volksroman ist schwierig, wenn man überlegt, dass er vom Nationalsozialismus verfolgt wurde, aber ist es geworden, als es deutlich günstiger wurde.
Ja.
Und der Anspruch war früher schon groß.
Ja.
Und trotz alledem hat sich dieses Buch verbreitet. Ich glaube einfach, weil der Markt kleiner war. Da wir so viele Neuerscheinungen haben,
auch mit,
ja. Haben wir, wenn wir auch moderne Literatur uns angucken, Gegenwartsliteratur, wie ich sie beschimpfe, finden wir sprachlich eigentlich einen Einheitsbrei. Selten jetzt die großen Bilder, entweder völlige lyrische Sprache, wo man fast nichts mehr versteht, Option A, verkauft sich aber auch kaum, oder diese schmucklose Sprache wie
Caroline
Frau Bilkau, Caroline Wahl, Ruth Maria Thomas und so weiter. Eigentlich kannst du jeden da aufzählen. Und das heißt, für einen großen Erzähler mit langen Sätzen, wenn man jetzt vom derzeitigen Nobelpreisträger absieht, der Bücher schreibt ohne Punkt, dann wird das, also dann gibt es dafür einfach gerade keinen großen, breiten Markt.
Ja.
Aber gelesen werden die ja trotzdem. Und ich glaube, wenn die mal wieder so groß werden würden, ein einzelner Autor, der so schreibt, dann kann der sich auch wieder durchsetzen, weil ein Christian Kracht, schmucklose Sprache, ja, wird auch vielleicht nicht so krass verkauft, aber der hat halt jetzt einmal den Namen und dann läuft das. Daniel Kehlmann läuft und
so weiter. Aber nicht auf dem Level halt, ne?
An Kehlmann hat sich millionenfach verkauft. Alex, du hast mich so angeguckt, wie er was sagen
will. Ja, ich wollte tatsächlich, ich wollte dich dann noch zu Ende reden lassen. Ich habe hier ein Zitat von einem Sigrid Löffler. So.
Sigrid Löffler.
Das ist eine Frau,
die
war im literarischen Quartett.
Jahrelang.
Warum die Literaturkritik in der Krise steckt.
Oh, bitte.
Erzählt was und dann schreibt sie. Wie ist es zu diesem Bedeutungsverlust der professionellen Kritik gekommen? Wie konnte der klassische Rezensionsjournalismus derart marginalisiert werden? So. Zum einen ist der Literaturkritik die Kundschaft abhanden gekommen. Der tonangebende Großkritiker ist eine Figur des vergangenen Jahrhunderts, genauso wie seine Klientel, das klassische Bildungsbürgertum. Mhm. Und das du hast vollkommen recht, Philipp, wenn, ich sag mal, der kritische Leser vom Alter her ausstirbt, wird sich auch Mann vermutlich nicht mehr so stark verkaufen, wie er es vielleicht derzeit noch tut.
Ja, und ich muss aber sagen, die professionelle Literaturkritik hat sich, ich lese diese ja auch, FAZ, Zeit, Süddeutsche, wie auch immer, die sind nicht mehr mutig genug, wie ein Ranitzky sich hinzustellen und zu sagen, das ist ein schlechtes Buch, lesen Sie es nicht. Mhm. Sondern dann versucht man sich irgendwo, naja, also es wird seine Leser finden und ja, es hat seine Schwächen.
Was man aber dadurch komplett verpasst ist, gerade weil Ranitzky sich zum Teil hingestellt hat und gesagt hat, dieses Buch ist Müll, lesen Sie es nicht, hat das 20% mehr Leser auf den Plan gerufen, als es sonst vielleicht irgendeiner
Form. Günter Grass hat zwei Bücher geschrieben, die Ranitzky mochte, und alle anderen hat er zerrissen. Ja. Martin Walser hat er zerrissen. Und trotzdem konnten die weiterleben und auch weiter sich verkaufen. Das gehört nun mal mit dazu, aber es kann halt keiner mehr erdulden, was ich verstehen kann, wenn jemand, du schreibst 500 Seiten, du schmeißt dein Innerstes da rein und machst, sitzt da Jahre dran. Und dann kommt jemand und schmeißt es in die Tonne.
Gehört halt auch dazu. Das ist aber, ja, nur weil ich meine, da sind wir wieder bei der Meinung. Ne? Ein Buch ist ja auch immer irgendeine Form eine Meinung, die man niederschreibt und nach draußen gibt. Und das muss man aushalten können, dass die im Zweifelsfall halt auch aneckt und eben nicht gut ist. Das muss man ja, also es gehen ja gefühlt Jungschreibende oder Neuschreibende gerne mit dem mit der Illusion daran, überall wird es ja plakatiert, schreibdeinbuch.de oder so ähnlich. Ich muss das nur machen, dann habe ich einen Bestseller.
Ja, also du musst ja bloß bei Amazon dir mal das ist ja diese Pseudo, diese Laienkritiker, du findest dort kaum was Schlechtes. Oder, wenn schlechte Kritik, das Buch war scheiße. Mhm. Ja, super. Ne? Ohne
Argument. Zu spät geliefert.
Frau Löffler schreibt aber auch, das finde ich sehr, 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 sehr gut kommuniziert, es steht heute der Konsument, der Leser im Mittelpunkt. Und letzten Endes, was er konsumiert und was sich gut verkauft, gilt automatisch als gut. Das ist das Problem.
Die Bestsellerlisten, ne? Sie werden halt nach monetären Dingen bemessen als nach
nach Verkaufszahlen. Ja. Eine Sache würde ich noch ergänzen dazu, dass Literaturkritik jetzt mal in der Gesamtheit gesehen, da würde ich jetzt auch TikTok und sowas mit dazu zählen, dass das sehr veremotionalisiert ist. Mhm. Dieses rationelle Auseinandernehmen und wirklich auch nach sachlichen Gesichtspunkten sowas zu bewerten, das findet eben in meinetwegen in der FAZ-Zeit und so weiter noch statt, aber die wird nicht so viel rezipiert. Der Hauptteil der Leute, die heute noch lesen, sind Unterhaltungsleser, würde ich mal behaupten. Und die gehen rein auf emotionale Argumente, was auch völlig legitim ist. Ne? Nur da finden wir halt nicht die Literatur, die überdauert. Das wird sich dann halt zeigen.
Ja. Ne? Und die Debatte macht das in dem Moment auch schwierig. Darüber zu führen. Ja. Weil sobald ein Buch einfach nur über Emotionalität zugänglich wird und die Debatte dementsprechend auch nur emotional geführt werden kann, dann braucht man über das Buch nicht sprechen. Also dann braucht man sie auch nicht rezensieren nach analytischen Gesichtspunkten, weil man eh nur verlieren kann.
Das ist vielleicht der Punkt.
Ne? Ja, das ist der Punkt.
Zweifelsfall wird das Buch gar nicht besprochen.
Ja. Und das ist tödlich. Also das ist wirklich für die Bücher ein Riesenproblem. Wir merken auch ganz deutlich, Bücher mit einem großen, sagen wir mal, wir sagen immer Marketingbudget, es ist also mit in einem Effort, der da reingegeben wird, in die Besprechung, in die Öffentlichkeitsarbeit, die kommen natürlich anders an. Mhm. Siehe der momentane Lazar, Nelio Biedermann, ich weiß nicht, ob ihr den wahrgenommen habt schon, aber der hat wirklich der Verlag betreibt einen Wahnsinnsaufwand und das Buch hält auch, was es verspricht. Also das ist wirklich ein ordentliches, also ich finde es ein total super tolles Buch, aber das ist natürlich emotional jetzt, ne? aber das spielt schon eine Riesenrolle. Und ich finde es schade, wenn Leute, die eigentlich das Zeug dazu haben, was sachlich zu machen, das aber auch veremotionalisieren, mit zum Beispiel Büchern in die Tonne, in die Papiertonne hauen. Das tut mir weh, muss ich sagen. Das finde ich nicht, ich persönlich finde es nicht okay. Und ich finde, das ist auch kein wirklich, also das ist ja kein sachliches Umgehen damit, oder?
Also fairerweise muss man sagen, er sagt ja immer noch dazu, was er jetzt gut oder schlecht fand.
Ja,
das stimmt. Das Problem ist, es bräuchte eine dritte Stufe. Denn er hat nur, was bei mir auf dem Tisch liegen bleibt, ist gut. Und was nicht auf dem Tisch liegen bleibt, ist schlecht. Wenngleich man fairerweise sagen muss, häufig sagt er auch, ja, das hat zwar seine Schwächen, aber das ist trotzdem unterhaltsam und sinnvoll und lässt es mit liegen. Er schmeißt ja nur in die Tonne, was er wirklich für die Tonne hält. So, da kann man trotzdem sagen, ach, ist das der richtige Weg? Der hat ja auch eine, Dennis Scheck in dem Fall, eine Sendung, wo er auch so kanonisch vorgegangen ist. Und dann Bücher, die er überflüssig fand, so mit sehr schlechten Effekten, dann so mit Laserstrahlen quasi pulverisiert hat, was so ein bisschen an Bücherverbrennung erinnert hat, wo ich immer denke, Freunde, jetzt lasst mal die Kirche im Dorf.
Ja.
Es ist ein Effekt. Und ich glaube, was viele Menschen verletzt, und ich teile das nicht, aber ich kann es mir vorstellen, ich persönlich, mir ist dieses Buch lieb und teuer und es hat was mit mir gemacht. Und jetzt kommt dort jemand und sagt, das ist doof.
Ja.
Eigentlich hat er nicht das Buch beleidigt, sondern mich. Der hat nämlich zu mir gesagt, dass ich doof bin.
Weil ich es mag.
Weil ich es mag. Und die Distanz aufzubauen, zu erkennen, er findet das Buch doof.
Er kennt dich gar nicht.
Nur weil du es magst. Also das ist doch nichts Schlimmes. Und wenn du eine gereifte Persönlichkeit wärst, könntest du da sagen, ich verstehe seine Punkte, ich mag es trotzdem.
Oder ich verstehe seine Punkte nicht und ich mag es trotzdem.
Richtig, das aber ich muss doch egal, dann nicht, ja. nicht sagen, nee, eigentlich, das geht gar nicht und so kann man nicht über Bücher. Weil ich immer sage, ja, man kann den Stil stilistisch schlecht finden, aber geht auch eher auf seine Argumente ein. So, das wäre immer so meins. Dann finde ich das stilistisch immer noch doof. Aber die Argumente kann ich entweder teilen oder nicht teilen.
Ein bisschen mehr Resilienz würde allen gut tun.
Ja, da können wir jetzt über das Brechbuch sprechen.
Aber sei es drum.
Ja, Philipp.
Ja, wunderbar. Haben wir noch Fragen hierzu?
Tausende, aber dann.
Okay. Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, wer sich von euch jetzt gewundert hat, dass es hier gar keine Buchbesprechung gab, wie am Anfang angekündigt, die gibt's erst beim nächsten Mal. Wir haben uns nämlich kurzfristig entschieden, einfach aus dieser Folge zwei Folgen zu machen und einmal den Interview-Part zu nehmen, der ja schon 1,5 Stunden lang ist, und einmal die Buchbesprechung in eine Extra-Folge zu packen. Dementsprechend an dieser Stelle alles Gute, lest was Schönes und beim nächsten Mal, in der nächsten Folge wieder reinhören, dann gibt es auch endlich die Buchbesprechung zu Halbinsel. Bis dahin, lest was Schönes. Tschüss.
Tschüss. Tschüssikowski.